Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit dem Wochenende gilt sie, die Bundesnotbremse, also das veränderte Bundesinfektionsschutzgesetz mit einheitlichen Regeln, was zu tun ist, wenn die Neuinfektionen bestimmte Schwellen überschreiten. Ganz konkret heißt das zum Beispiel für über 300 Landkreise in Deutschland, es gilt eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens. Jetzt habe ich mit meinem heutigen Gast, der Svenja Flassbühler, schon geklärt. 24 Uhr mit Hund, ne? So lange darf man noch raus.
Ja, genau. Ja, ich glaube schon.
Und Sie haben freundlicherweise auch schon gestartet, dass ich Ihren Hund eventuell ausleihen darf.
Ja, bitte.
Das wäre natürlich,
ich bin da sehr solidarisch.
Das wäre natürlich, erstens wäre ich wahrscheinlich schrecklich überfordert mit dieser konkreten Situation als Nicht-Hundeinhaber. Zweitens wäre das natürlich ein Umgehen eines Gesetzes, das ja gelten soll. Es sei denn, es stellt sich als nicht verhältnismäßig heraus. Es gibt daran Zweifel, die jetzt vor dem Bundesverfassungsgericht landen. Die FDP hat das heute Vormittag begründet und zwar so. Wir hören Marco Buschmann aus der FDP-Fraktion.
Es geht uns einmal um das Thema Ausgangssperren, die aufgrund einer nackten Inzidenzzahl verhängt werden. Ausgangssperren sind ein tiefer Grundrechtseingriff. Wer seine Wohnung nicht mehr verlassen darf, ist im wahrsten Sinne des Wortes natürlich ein Stück weit unfrei. Und die Art und Weise, wie die Debatte geführt ist, ob das denn notwendig sei oder nicht, fand ich offen gestanden politisch, verfassungspolitisch schräg.
Marco Buschmann sagt das von der FDP, Svenja Flassbühler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins. Ich weiß aus verschiedenen Äußerungen, auch aus unserem Gespräch jetzt gerade, Sie neigen so ein bisschen eher zum Team Freiheit, wenn man das jetzt so portionieren will, Team Freiheit versus Team Sicherheit. Das heißt Verständnis für diesen Weg der FDP?
Ja, absolut. Ich meine, natürlich wäre es im Sinne der Infektionsvermeidung, der Ansteckungsvermeidung am allerbesten, wir würden gar nicht mehr rausgehen. Wir würden einfach alle zu Hause bleiben, am besten aber alleine in der Wohnung. Also ne, man kann ja diese Logik eben des Lebensschutzes immer weiter steigern und man wird immer Argumente finden. Aber, und das ist eben die Aporie des Ganzen, wenn wir das nackte Leben auf diese absolute Weise schützen wollen, dann leben wir nicht mehr. Also das ist ja die grundsätzliche Widersprüchlichkeit, die in dieser ganzen Pandemie und eben auch in diesem Widerstreit zwischen dem Recht auf körperliche Unversehrtheit und den Freiheitsrechten liegt. Das muss abgewogen werden. Und wenn wir nicht mehr wissen, also um mal den Philosophen Robert Pfaller zu zitieren, wenn wir nicht mehr wissen, wofür es sich zu leben lohnt, dann ist das nackte Leben letzten Endes dann ganz so viel auch nicht mehr wert.
Aber das Ganze ist ja Ergebnis eines Abwägungsprozesses gewesen, über mehrere Wochen in der politischen Diskussion, in den Parlamenten, mit Erfahrungswerten aus anderen Ländern, auch beispielsweise aus dem Bundesland Hamburg, wo man gesehen hat, ja, mit solchen Maßnahmen, mit solchen grobschlächtigen Maßnahmen gehen die Zahlen einigermaßen runter. Ist das nicht Abwägung und dann eben Ergebnis dieser Abwägung genug und auch legitim?
Naja, was heißt da Abwägung? Also die Zahlen gehen runter, ja. Aber was ist dann mit unserer Freiheit? Und ich meine, es gibt ja auch Länder, die es ganz anders machen, also die viel mehr auf Eigenverantwortung setzen, wie zum Beispiel Schweden. Ja, das wird dann immer so ein bisschen desavouiert als schwedischer Sonderweg. Aber wenn man sich die Zahlen in Schweden anguckt, die sind auch in den Großstädten ziemlich stabil. Ja, natürlich gibt es auch da Einschränkungen, aber weitaus weniger. Da gibt es keine Ausgangssperren. Da würde, glaube ich, jeder Schwede drüber lachen. Und dennoch funktioniert es, weil eben auf Eigenverantwortung in einem viel, viel stärkeren Maß gesetzt wird. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich jetzt, ich weiß, ja, ich kann heute gut mit Hunden ein bisschen länger, aber ich darf eigentlich heute Nacht nicht raus. Das ist aus meiner Sicht ganz klar eine Art der Infantilisierung, der Bevormundung.
Eine Art der Bevormundung, ja, aber die ja auch sozusagen eine Begründung hat. Eine Begründung, die natürlich auch eben zeitlich begrenzt ist. Also es soll ja nicht immer so sein. Ich fürchte eben diese Gesetzgebung, die da stattfindet, ich will gar nicht verhehlen, dass ich da auch meine Kritik habe, habe es ja auch schon unterschiedlichst hier geäußert in der Sendung. Aber vielleicht braucht man gerade diesen groben Klotz Bundesinfektionsschutzgesetz, weil man merkt, diese feinen ziselierten Maßnahmen, also im Prinzip sehr gerecht, die sehr viele verschiedene individuelle Situationen berücksichtigen, sind am Ende so unübersichtlich, dass sie nicht wirken und dass sie eben diesen Freiheitsspielraum für alle so offen definiert halten, dass es sicherlich viele gibt, die damit verantwortlich umgehen, aber eben auch andere, die es nicht tun.
Ja, na klar, ich meine, da sind wir wieder bei der Infantilisierung, ja. Also klar, je klarer Gesetze und je allgemeingültiger sie sind, desto leichter kann man sich daran halten. Aber wir leben nun mal in einer sehr komplexen liberalen Demokratie und diese Komplexität, die müssen wir uns auch wechselseitig zumuten, wenn wir weiterhin auf diese Art und Weise leben wollen. Also ich habe sowieso grundsätzlich das Gefühl, dass man die Menschen so ein bisschen, sagen wir mal, unterschätzt und unterfordert. Also da komme ich vielleicht auch noch mal auf etwas zurück, was der Herr Dabrock angedeutet hat. Ja? Man redet über die Dinge viel zu spät, über die Komplexität der Dinge. Und dann ist immer das Argument, also im letzten Jahr war das zum Beispiel so, als das Impfen, so als das große Heilsversprechen irgendwie an den Horizont gemalt wurde, wurde immer gesagt, ja, mit dieser ganzen Impfpriorisierung und so, das ist eine verfrühte Debatte, da müssen wir jetzt noch gar nicht drüber reden, jetzt freuen wir uns erstmal, dass es irgendwann diese Impfstoffe geben wird. Ja, also da frage ich mich immer, also was wird mir denn zugetraut? Ich will da jetzt drüber reden, wir werden irgendwann in diese Situation kommen. Mhm. Ja? Oder auch zum Beispiel die Tatsache, die ja dann plötzlich ganz heiß diskutiert wurde, dass eben eine Impfung noch nicht bedeutet, dass ich nicht weiter ansteckend bin. Ja? Also das war ja ganz lange sehr unklar. Das hätte man, warum kann man das nicht sofort mit sagen, ja, wir werden Impfstoffe haben, aber, liebe Leute, wir wissen übrigens noch gar nicht, wie das ist mit der Ansteckung. Ja, also das wird dann nicht gesagt aus der Sorge, man könnte irgendwie die Bürger überfordern oder sie verunsichern. Und das ist eben, also ne, ich mache das mit meinem 6-jährigen Sohn auch manchmal, dass ich ihm Sachen, die ihn irgendwie durcheinander bringen könnten, vielleicht lieber ein bisschen später sage, um ihn nicht sozusagen schon im Vorfeld durcheinander zu bringen.
Ja, aber Frau Flaschmüller,
Ich bin nicht sechs.
Ja, stimmt. Aber Sie haben sozusagen als Mutter diese verantwortliche Entscheidung dann häufig schon getroffen. Politik tut das möglicherweise auch, vielleicht auch aus der Beobachtung heraus. Und das darf man, glaube ich, nicht vergessen, dass vielleicht ein ganz großer Teil der Bevölkerung vor allem Angst hat, Sorge, ein ganz großes Schutzbedürfnis und dem die theoretischen Überlegungen zu Freiheitsrechten ziemlich egal sind, weil sie sagen, sorgt erstmal dafür, dass ich nicht krank werde.
Natürlich, wie gesagt, ich will dieses Virus nicht verharmlosen, aber es ist eine, sagen wir mal, es ist eben eine schwierige und komplexe Frage, wo berechtigte Fürsorge, staatliche Fürsorge, in Paternalismus umschlägt. Also wo genau ist eigentlich diese Grenze zu nennen? Das haben wir auch in ganz vielen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Ja? Also ist es noch Fürsorge oder schon Bevormundung, dass Motorradfahrer einen Helm tragen müssen? Ist es Fürsorge oder schon Bevormundung, dass wir Sicherheitsgurte anlegen müssen? Und so weiter. Die Liste könnte man jetzt beliebig verlängern.
Und wir kommen bei all diesen Fragen in der Abwägung, gerade in einem demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat, zu Ergebnissen. Bei den Motorradfahrern sagen wir ja, bei den Fahrradfahrern noch nicht ja, vielleicht eines Tages. In der Infektionsschutzpolitik sind wir tendenziell eher ein Land, das lieber wie Motorradfahrer denkt, also dicke Lederkluft und Helm auf. Sonst wäre ja zum Beispiel eine Partei wie die FDP, müsste ja durch die Decke gehen, umfragemäßig.
Ja, ich meine, man muss ja auch da nochmal differenzieren und insofern ist das ja auch erstmal richtig, weil wir es bei einer Pandemie, und das ist eben der Unterschied zum Motorradfahren oder Fahrradfahren, es gibt eben exponentielles Wachstum. Und das ist eine Gefahr, die hat man in anderen Bereichen nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass jede Gesellschaft für sich klären muss, wie viel Risiko, wie viel Lebensrisiko sie verantworten kann und will. Und da kann man eben sagen, die Schweden haben da eine andere Antwort drauf gefunden als wir hierzulande. Ne? Und ich glaube, um diese Frage werden wir nie drum herum kommen. Also wir nehmen ja in anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, nehmen wir ja Tote in Kauf. Ja? Verkehrstote, Alkoholtote, Verunglückte im Gebirge und so weiter. Also wenn wir sozusagen sagen würden, es gibt ja diesen Satz, jeder Covid-Tote ist ein Covid-Toter zu viel. Ja, das hört sich erstmal schön an, aber da heißt das dann auch, jeder Verkehrstote ist ein Verkehrstoter zu viel, jeder Alkoholtote ist ein Alkoholtoter zu viel, jeder Verunglückte im Gebirge ist ein Toter zu viel.
Ich würde alle diese Sätze unterschreiben.
Ja, natürlich, aber dann heißt das, wir verbieten das Bergsteigen, wir verbieten den Alkohol, wir verbieten das Autofahren, das Fahrradfahren sowieso, das ist super gefährlich. Das würde keine Gesellschaft ernstlich tun. Ja? Also das heißt zumindest keine liberale Gesellschaft, sondern wir gestehen den einzelnen Individuen zu, ihr Leben auch bis zu einem bestimmten Punkt aufs Spiel zu setzen. Ja? Und damit sogar, und da kommen wir jetzt sozusagen nochmal zum Berührungspunkt mit der Corona-Pandemie, und dabei sogar bis zu einem bestimmten Grad auch andere zu gefährden. Nichts anderes tue ich, wenn ich in mein Auto steigen würde. Natürlich kann ich da potenziell andere gefährden. Aber dieses Risiko nehmen wir in Kauf. Ja? Also das heißt, also ich möchte nur dafür plädieren oder sagen, dass hinter diesen ganzen Fragen, die wir im Augenblick, finde ich, immer noch viel zu stark sozusagen auf so eine Wissenschaftsbasis stellen, dahinter stehen Wertekonflikte, Werteentscheidungen. Und diese Wertekonflikte und Werteentscheidungen, die werden aus meiner Sicht viel zu wenig öffentlich thematisiert. Also wirklich richtig breit parlamentarisch auch diskutiert, ja, sondern, und das verbindet vielleicht so ein bisschen, da kommen wir vielleicht auch noch drauf, aber das verbindet so ein bisschen auch die Corona-Krise mit der Klimakrise, ja, das sind beides sehr, sehr wissenschaftsbasierte Krisen und das stimmt auch bis zu einem bestimmten Punkt. Natürlich müssen wir die Wissenschaft hören, ja, selbstverständlich, aber Politik ist immer mehr. Politik ist Gestaltung und Politik ist eben auch eine Werteentscheidung.